Das ist eine erfolgreiche Geschichte. War am Anfang mit Tränen verbunden, aber jetzt kann man lachen, aber positiv lachen, zufrieden sein.
Das sagt Edith Pichler. Die Sozialwissenschaftlerin ist eine der besten ExpertInnen für die Geschichte und auch Gegenwart italienischer Migration nach Deutschland. Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnen Deutschland und Italien ein Anwerbeabkommen. Warum das auch mit Tränen verbunden war, wie sich das deutsch-italienische Verhältnis seither entwickelt hat und wie beide Länder auch davon profitierten und profitieren, darüber haben wir mit vielen ZeitzeugInnen und ExpertInnen gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Böll-Podcast. Ich bin Emily Tumi. Das hier ist die erste von drei Folgen, die sich mit sogenannten GastarbeiterInnen aus Italien in der Bundesrepublik beschäftigt. Und da blicken wir zunächst mal auf die Anfangsjahre zurück. Recherchiert hat das Ganze Heiko Kräft vom Audiokollektiv. Hallo Heiko.
Hallo Emily.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, das war wirklich eine spannende Recherche. Ich konnte da sehr interessante Menschen kennenlernen und die haben mir ihre persönlichen Geschichten erzählt. Es wird also rührend, lustig, politisch und eine volle Packung Lebens.
Na, dann lass uns mal die gemeinsame Zeitreise beginnen und zurück ins Jahr 1955 gehen, als Italien und Deutschland das Anwerbeabkommen abschließen. Warum kommt es damals eigentlich dazu?
Ja, 1955, da sind wir so 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der alten Bundesrepublik, beginnt da gerade die Zeit des Wirtschaftswunders und deshalb gibt es ein zunehmendes Problem, zu wenig Arbeitskräfte. Während der ersten Jahre kommen auch noch viele Menschen aus früheren deutschen Ostgebieten, also beispielsweise aus Polen oder der damaligen Tschechoslowakei. Doch das ist irgendwann vorbei. Vor allem in der Landwirtschaft werden aber helfende Hände gebraucht und zwar dringend.
Und wie kommt man dann damals darauf, ausgerechnet in Italien nach Arbeitern, und es waren ja damals auch wirklich ausschließlich Männer, zu suchen?
Das liegt an Italiens Regierung. Die fragt 1953 in Bonn an, ob es Interesse an italienischen Arbeitskräften und einem bilateralen Abkommen gibt. Anders als für die Deutschen ist das für die Italiener damals keine neue Sache. Solche Abkommen hatten sie schon mit einem Dutzend anderer Staaten geschlossen. Dafür gibt es viele Gründe, sagt Edith Pichler.
Das war so, dass Italien ein unterentwickeltes Land war, besonders im Süden Italien. Das Land war ökonomisch unterentwickelt. Aber auch Regionen Norditaliens wie Friaul und Venetien und Trentino, auch aus diesen Regionen sind Menschen ausgewandert. Italien hatte ein Interesse. Nicht nur diese Menschen, die politisch aktiv waren, loszuhaben, sondern auch dadurch vielleicht die Arbeitslosigkeit zu sinken und dann weniger soziale Spannungen zu haben. Also das war so eine Art Sicherheitsventil, also die Emigration.
Was meint sie mit Menschen, die politisch aktiv waren?
Na, in Italien ist die politische Lage damals ziemlich angespannt. Da geht es vor allem um eine Bodenreform. Besonders im Süden des Landes konzentriert sich der Landbesitz auf einige wenige. Diesen Padroni steht eine ziemlich recht- und mittellose Landbevölkerung gegenüber.
Es wurde versucht, eine Landreform durchzuführen, aber sie ist gescheitert. Zum Teil. Und dann gab es Landbesetzungen und die kommunistische Partei war sehr stark. Und viele von den Leuten, die damals diese teilgenommen haben an diesen Streiks, dann war es so, dass sie dann Probleme hatten, einen Job zu bekommen, weil durch dieses Padroni-System war es schwierig, dann einen Job zu bekommen. Ein Ausweg war, wegzugehen.
Wie kann man sich diese damalige Lage von Landarbeitern in Süditalien ganz konkret vorstellen?
Unakzeptabel. Die wurden regelrecht ausgebeutet. Das hat mir Lorenzo Annese erzählt. Er ist 1937 in Alberobello geboren und dort aufgewachsen. Das ist ein 10.000 Einwohnerort in Apulien, so ungefähr in der Mitte zwischen Bari und Brindisi.
Wer jetzt nicht sofort eine Landkarte vor Augen hat, ne? Welcher Teil vom italienischen Stiefel ist das? Der Absatz, oder?
Genau, der Absatz. Und Alberobello liegt genau da, wo der Absatz beginnt. Und aus dieser damals bitterarmen Region kam Lorenzo Annese nach Deutschland. Er ist eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit, mittlerweile 88 Jahre. Kennenlernen durfte ich ihn am Rande einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der DGB hatte nach Berlin eingeladen, aus Anlass des 70. Jahrestages des Anwerbeabkommens. Und Lorenzo Annese erzählte mir da am Rande der Veranstaltung, dass er schon als 14-Jähriger schwerste körperliche Arbeit verrichten musste.
Von morgens bis abends und alles zu Fuß. Das war nicht vor der Tür der Arbeitsplatz, 10 Kilometer. Und da musstest du morgens bei Sonnenaufgang zur Stelle sein. Erde transportieren. Allein der Schlüssel wiegt 3 Kilo. Abends, Feierabend, wenn die Sonne runterging und von da los bis nach Hause. 50 Lire. 50 Lire haben wir gekriegt am Tag.
Nicht? 50 Lira, was ist das damals wert gewesen?
Das reicht gerade mal für einen Eintritt ins Kino, ne? Und das Ganze nach 12 Stunden harter Arbeit. Also wirklich prekäre Verhältnisse.
Das waren alles Gelegenheitsarbeit. Das war dann nicht eine Festeinstellung. Wir müssten uns abends nach Feierabend, wenn wir irgendwo gearbeitet haben, nach Feierabend an eine gewisse Stelle, das war nicht weit weg vom Eingang der Kirche, da müssen wir uns eintreffen und da kamen die Grundbesitzer oder die Baufirmen und so weiter und haben sie mit uns wie auf Viehmarkt praktisch verhandelt, nicht? Was hast du morgen vor? Und ja, ich bin frei, ja, kannst zu mir, so und so. Und da wurde auch der Lohn ausgehandelt. Und selbst wenn der Lohn ausgehandelt war und hast du dann eine Woche gearbeitet oder einen Tag, oder, dann musstest du noch auf dein Geld noch warten.
Und als dann das Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland kam, hat er sich dann gleich auf den Weg gemacht?
Nee, also das war jetzt kein spontaner so auf ins vermeintliche Paradies-Move. Das hat ein bisschen gedauert.
In Arbeitsamt wurde ausgegangen, dass da ein Abkommen abgeschlossen wurde zwischen Italien und Deutschland. Aber da war der Drang nicht so sehr, war man immer noch so ein bisschen skeptisch, nicht? Aber die Entscheidung, nach Deutschland zu fahren, kam durch meinen Bruder. Weil mein Bruder hier schon war, der Vertrag regelte, dass 180 D-Mark damals bekam. Und wie die erste Überweisung von meinem Bruder kam, da haben wir gedacht, Mensch, selbst wenn es schlimm sein sollte, aber du hast zumindest ein sicheres Lohn.
Heiko, lass uns doch noch mal einmal kurz auf das Anwerbeabkommen selbst schauen. Was genau wurde da vereinbart?
Der Kernsatz aus dem Abkommen ist dieser, ich zitiere den mal: Wenn die Bundesregierung einen Mangel an Arbeitskräften feststellt, den sie durch Hereinnahme von Arbeitern italienischer Staatsangehörigkeit beheben will, teilt sie der italienischen Regierung mit, in welchen Berufen oder Berufsgruppen und in welchem annähernden Umfange Bedarf an Arbeitskräften besteht.
Das ist ja eher vage formuliert. Wie viele Arbeitskräfte sind es am Ende denn dann geworden?
Also seit 1955 kamen insgesamt rund 4 Millionen Italienerinnen und Italiener nach Deutschland. Das ist die Zahl, die jetzt zum Jahrestag auch häufig genannt wird. Viele nutzten aber auch die einsetzende Freizügigkeit innerhalb der EU, also kam nicht über dieses Anwerbeabkommen später, ohne das Anwerbeabkommen jetzt kleinreden zu wollen, denn das war ja der Anfang.
Das Abkommen mit Italien wurde ja dann auch zum Vorbild, ne, für viele andere ähnliche Abkommen, beispielsweise mit der Türkei, Spanien, Griechenland, Jugoslawien. Wann kamen die ersten italienischen Arbeitskräfte tatsächlich hier in der Bundesrepublik an?
Das war im April 56 und zwar exakt 1389 Saisonarbeiter für die Landwirtschaft. Im gesamten ersten Jahr sind es dann 10.240 Arbeiter. Die gehen vor allem nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und nach Baden-Württemberg. In die Landwirtschaft vor allem, aber auch auf den Bau.
Und wie viele sind am Ende in Deutschland geblieben?
Über den gesamten Zeitraum gesehen ungefähr 10%. So, das liegt auch daran, dass das Anwerbeabkommen gar keine permanente Migration damals vorsieht. Es geht darum, den kurz- und mittelfristigen Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft zu denken. Langfristig hat damals kaum jemand gedacht. Aus meiner Sicht gibt es deshalb auch so eine Diskrepanz zwischen dem, was da in der Präambel des Anwerbeabkommens steht und dem, was dann auch tatsächlich passierte.
Wie meinst du das?
Na, die Präambel, die ist ziemlich salbungsvoll formuliert. Das Abkommen sei, und da zitiere ich nochmal, von dem Wunsche geleitet, die Beziehung zwischen den Völkern im Geiste europäischer Solidarität zu beiderseitigem Nutzen zu vertiefen und enger zu gestalten, sowie die zwischen ihnen bestehende Bande der Freundschaft zu festigen. Und so weiter und so weiter. Dann kommt da noch gemeinsames Interesse und sozialen Fortschritt fördern zum Beispiel.
Das klingt aber doch erstmal gut.
Realität ist dann aber doch ein bisschen was anderes. Und das liegt eben auch an einer Vereinbarung im Abkommen selbst. Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung, die ist da zuständig, die richtet damals die Deutsche Kommission in Italien ein. Die sitzt ab Sommer 1956 in Verona, eine riesige Behörde, 300 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Jeder Italiener, der nach Deutschland will, muss da erstmal hin. Dort werden alle untersucht, medizinisch untersucht. Viele kommen mit gepackten Koffern, denn von Verona geht's dann direkt und sofort nach Deutschland weiter. Für viele Arbeitswillige wird Verona zu einem traumatischen Ort. Das hat mir Giovanni Police erzählt. Auch ihn habe ich am Rande der DGB-Tagung in Berlin getroffen.
Mein Vater ist also durch den Anwerbevertrag 1960 nach Deutschland gekommen. Durch diese Hölle, sage ich, Verona, das war eine Hölle. Der Vater, ich kriege immer noch Gänsehaut, als er dann erzählt, wie er da behandelt wurde, 3 Tage lang, ja. Wie die Militär mussten sich nackt ausziehen, die Zähne wurden beprüft, ob die Leute Hämorrhoiden hätten. Also es war schon menschenunwürdig. Und der Vater erzählte dann auch, dass das beschämend war, weil der hatte sich nie nackt ausziehen müssen vor andere Leute. Ja.
Du hast mir in Vorbereitung auf diese Folge ein paar Fotos von der deutschen Kommission in Verona gezeigt. Wenn man die sieht, kann man sehr gut nachvollziehen, was Giovanni Police meint.
Absolut. Und vor allem ein Bild geht mir da nicht aus dem Kopf. Da ist zu sehen, wie so ein deutscher Arzt einen Italiener in Anführungsstrichen untersucht. Und dieser Arzt irgendwie, der erinnert mich jetzt persönlich nicht nur wegen seines deutschen Herrenhaarschnitts an damals noch gar nicht so lang zurückliegende Zeiten. Auch seine ganze Körperhaltung und dieser bestimmte Blick von ihm, die irritieren doch ganz schön. Edith Pichler kennt viele Berichte aus Verona und sie bestätigte mir auch Giovanni Polices Familienerzählung.
Das war auch eine Demütigung für die Menschen, weil die waren auch ein bisschen scheu. Das war so eine Generation, wo man sie nicht nackt gezeigt hat. Also das war so. Und diese Untersuchung, das war mit Scham verbunden, ne? Das Gefühl, wie, was passiert hier mit mir? Also ich habe noch nicht mich nachgezeigt bei meiner Frau und jetzt muss ich mich hier ausziehen und so. Wie eine Selektion war das an sich, weil ich entscheide, ob du nach Deutschland darfst oder hier bleibst. Zeig mir deine Zähne, die sind in Ordnung, du brauchst keine Brücke, so, dann kannst du gehen. Wenn du aber vielleicht in Deutschland nach einer Brücke brauchst, das kostet Gesundheitssystem etwas, also dann bleibst du in Italien.
Ja, vielleicht noch ein paar Zahlen zum Haus der Deutschen Kommission in Italien. Also das sind 5 Stockwerke, 165 Räume, Gesamtfläche 2400 Quadratmeter, 8 Küchen, eine Kantine für 500 Personen. Bis zu 1000 Menschen melden sich da in Verona Anfang der 60er pro Tag und es gab sogar Übernachtungsmöglichkeiten.
Das macht auf jeden Fall deutlich, wie enorm die Zuwanderung zeitweise war. Den Blick mal ein bisschen weiter geweitet. Wie war das deutsch-italienische Verhältnis damals, 10 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur in Deutschland und nach dem Ende des faschistischen Regimes in Italien?
Na, in der Präambel des Anwerbeabkommens, habe ich ja schon zitiert, da wird ja geredet vom bestehenden Bande der Freundschaft. Sagen wir mal so, das ist damals eher Quatsch. In vielen Regionen Italiens gibt es damals begründete Vorbehalte gegen Deutschland. Und das zeigt sich dann auch an der regionalen Herkunft vieler Arbeitsmigranten, sagte mir Edith Pichler.
Das muss man auch sagen, dass die meisten Migranten, die nach Deutschland kamen, kamen aus dem Süden. Süditalien hat nicht die deutsche Besatzung erlebt. Also das war vielleicht auch ein Unterschied. Vielleicht waren die Menschen aus dem Süden nicht so ein Groll gegen Deutschland, weil die Wehrmacht nicht so kriminell geworden ist, wie zum Beispiel in der Toskana, in Mittelitalien und so weiter, oder Norditalien. Vielleicht deswegen war es leichter für diese Leute.
Hinzu kommt, und es wird ziemlich oft übersehen, während der NS-Herrschaft gab es in Deutschland tausende italienische Zwangsarbeiter, die mussten unter wirklich unmenschlichen Bedingungen schuften. Und das war sicherlich auch noch nicht ganz vergessen.
Und wie wurden die in Deutschland ankommenden Italiener dann hier gesehen?
Na, da gab es durchaus in Anführungsstrichen Vorbehalte und diskriminierende Zuschreibungen.
Natürlich gab es bei Seiten der Deutschen auch Ablehnung aufgrund der Geschichte. Also wir waren Verbündeten und dann 1943 waren wir plötzlich Feinde. Wurden die Italiener auch als Badogliani genannt, also der Badoglio, der damals den Waffenstillstand unterschrieben hat. Zunächst also galten die Italiener als Verräter. Wir haben sie in den deutschen Krieg verraten und so weiter. Und das war wahrscheinlich auch diese Animosität dabei. Diese Geschichte spielt da auch eine Rolle.
Eine nicht unbedeutende und auch fragwürdige Rolle spielten dabei auch manche deutsche Medien.
Als dieser Vertrag von 1955 unterschrieben worden ist, da schrieben die deutschen Zeitungen, es kommen 50.000 von Italienern, so Bedrohung, ne? Aber dann kamen nicht so viele, weil es gab ausreichend deutsche Flüchtlinge, also es gab ausreichend Arbeitskräfte da. Aber dann später, ab 1960, sind dann verstärkt Italiener gekommen.
Kommen wir nochmal zurück zu Lorenzo Annese. Sein Bruder war ja einer der frühen italienischen Arbeitskräfte in Deutschland. Als die ersten regelmäßigen Überweisungen dann eintreffen, so haben wir gehört, entscheidet auch er sich, nach Deutschland zu gehen.
Genau, und er war auch nicht der Einzige in seinem Ort, Alberobello. Von den 10.000 Einwohnern ging ungefähr die Hälfte ins Ausland. An seine Fahrt nach Deutschland, da erinnert sich Lorenzo Annese selbst Jahrzehnte später sehr gut.
Ich hatte noch nie so eine lange Reise. Ich war nie von Alberobello, das Dorf, wo ich herstamme, weg gewesen. Und ich habe gedacht, Mensch, du hast dich verfahren. Dauernd habe ich der Schaffner die Fahrkarten gezeigt, vor lauter Angst. Und er hat nur mit Geste versucht, mich zu beruhigen, sitzen bleiben.
Und wie nahezu alle italienischen Arbeitskräfte kommt er dann am Münchner Hauptbahnhof an.
Kam zwei Nonnen entgegen und gaben zu mir ein Lunchpaket, was ich auch gar nicht so kannte. Und dann mache ich diese Lunchpakete auf und wollten was essen davon. Da waren drei Scheiben Brot drin, belegte Brote. Die erste Scheibe, was ich aufmache, gucke ich dazwischen, war schimmliger Käse. Und denke, Mensch, guck dir, solche Bande haben sie mir schlechte Käse hier gegeben. Nicht? Wollen sie mich vergiften oder was? In Wirklichkeit war der Gorgonzola-Käse. Und das war der erste Kulturschock.
Und er blieb wahrscheinlich eben auch nicht der Einzige.
Nee, das ist er nicht geblieben. Lorenzo Annese hat eine Stelle auf einem Bauernhof in Niedersachsen bekommen. Und da ist auch sein Bruder. Im Dorf gibt's damals keine Laternen und auch sonst ist alles ziemlich gewöhnungsbedürftig. Aber am zweiten Abend gibt's dann einen großen Lichtblick. Lorenzo Annese geht mit seinem Bruder in die Dorfkneipe und lernt dort Frieda kennen. Das war im Sommer 1958 und mit Frieda ist er bis heute verheiratet.
Wow, was für eine lange Zeit. Und wie geht's dann für ihn weiter?
Na, die Arbeit auf dem niedersächsischen Bauernhof, die ist sehr schwer. Nur geringfügig besser als die in Italien. Doch durch seinen Arbeitsvertrag, den er unterschrieben hat, ist Lorenzo Annese dem Bauern ziemlich ausgeliefert.
Das hat mir nicht gepasst. Beim Landwirt wollte ich weg und habe ich immer den Bauer angesprochen und der hat immer der zuständige Mann vom Arbeitsamt kommen lassen. Der kam, was ist denn los? Ne, richtig wie ein kleiner Zinsan, wie ein kleiner Offizier. Was ist denn los? Ja, ich will weg. Nix, entweder hier oder zurück nach Italien. Du hast einen Arbeitsvertrag für die Landwirtschaft und so, nicht? Sonst, wenn du zurückgehst, musst du auch die Kosten ersetzen, die der Landwirt getragen hat, damit du hierher kommst. Richtig, richtig harter Druck. Sagt der vom Arbeitsamt, nachdem ich 5, 6 Mal immer kommen lassen habe, sagt, wenn du einen anderen nachkommen lässt, dann kannst du weg. So, und da habe ich dann einen Kollegen von mir nachkommen lassen.
Außerdem hatte sich Lorenzo Annese dann eine andere Arbeitsstelle gesucht.
Wo war die?
In der Bimssteinfabrik. Alles andere als ein Traumjob.
Da wollte kein Deutscher hingehen. Die Arbeit war 100-mal schwerer wie auch in der Landwirtschaft. Aber da war im Stückakkord. Da wurde im Stückakkord gearbeitet. Konnte man Geld verdienen, aber das war echt genug. Das könnte man ein paar Monate, ein Jahr machen, aber lange Zeit war das nicht, für die Dauer war das nicht. Handschuhe musst du selber kaufen, gab's ja auch gar nicht so. Und wir haben uns Gummilappen gemacht um unsere Hände. Bims reibt wie ein Reibbrett. Nicht? Ruckzuck waren die Finger kaputt.
Lorenzo Annese hat mir beim Gespräch auch seine Handschuhe von damals gezeigt. Das ist wirklich nur ein Stück Gummi mit ein paar Löchern für die Finger. Und also Arbeitsschutz ist da eigentlich nicht gegeben.
Boah, das klingt bedrückend. Hat er denn irgendwann mal gesagt, Schluss, aus, mir reicht's?
Ja, tatsächlich denkt er damals ernsthaft darüber nach, zurück nach Italien zu gehen. Und das bespricht er auch mit seiner Frau Frieda.
Ist eine Schufterei und kommt mal zu nichts. Willst du mit nach Italien? War so weit, dass ich zurück nach Italien wollte. Zum Anfang wollte ich nicht kapitulieren, weil wir wurden immer bespöttet. Wenn einer weggegangen ist und nachher zurückkam, haben sie alle drüber gelacht. Ja, siehst du, er wollte Amerika erobern und da sitzt er wieder. Ne?
Seine Frau und die Verwandten ermutigen ihn dann aber, sich bei Volkswagen in Wolfsburg zu bewerben.
Mensch, Lorenzo, bewerb dich. Die haben sogar geholfen. Was sollte ich bewerben? Ich konnte noch nicht mal Italienisch schreiben. Sollte noch null Ahnung. Ich wusste auch von Volkswagen nichts. Keine Ahnung. Die haben mich immer motiviert, mich zu bewerben. Bewerbung geschrieben. Die erste Zeit kam Antwort, nachher kam überhaupt gar keine Antwort mehr.
Wie ist Lorenzo Annese damit umgegangen?
Oh, hat sich nicht unterkriegen lassen, da und zu einem kleinen Trick gegriffen. Eine wirklich tolle Geschichte. Lorenzo Arnese ist damals spontan zum VW-Werk nach Wolfsburg, hat sich da an der Wache gemeldet, und zwar da, wo öffentliche Betriebsführungen losgehen.
Da habe ich mich angemeldet, möchte das Werk besichtigen, ging die Gruppe los, kriegt jeder von uns noch eine Plakette, als eine Erkennungsplakette, damit man erkannt wird als Besucher. Und wie wir dann über die Straße gingen, die sind weiter, und ich habe mich von der Gruppe abgesetzt und bin ich hier zur Personalabteilung gegangen. Bin ich dahin, und da waren zwei Mädchen am Tresen und fragten, was wollen sie? Und habe ich gesagt, ich will Chef sprechen. Und die haben versucht, zwei, dreimal mich abzuwimmeln. Und so kam dann ein ganz eleganter Herr, eine Stimme wie eine Priester. Was möchten Sie denn? Ja, ich will mit Chef sprechen. Ich bin Chef, sagt er. Damals war er nur ein Gruppenleiter da. Ne? Wusste ich ja nicht. Ich bin Chef. Was möchten Sie denn? Ja, ich habe mich beworben, sehr oft, und Ablehnung. Letzte Zeit keine Antwort mehr gekriegt. Ich will hier arbeiten. Und dann guckt er sich rum. Er sagt, ja, und wie sind Sie jetzt hergekommen? Da habe ich ihm dann erzählt. Ich sage, ja, als Besucher und so. Sagt zu den Mädchen da, nicht dumm war, machen Sie einen Termin für die Untersuchung.
Ja, und so hat er dann seinen Job bei Volkswagen bekommen, als erster Italiener bei VW im Stammwerk.
Am Anfang werden italienische Arbeitskräfte ja vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt. Erst später dann im großen Maßstab auch in der Autoindustrie. Wie hat Lorenzo Arnese die Ankunft seiner Landsleute in Wolfsburg erlebt?
Na, er hat es ganz, ganz aktiv begleitet. 1961, 62 kommen die ersten großen Gruppen italienischer Arbeiter nach Wolfsburg, also erst so 6-7 Jahre nach dem deutsch-italienischen Anwerbeabkommen.
Alles improvisiert, muss alles schnell gehen, alles von heute auf morgen, tausend von Leuten einkarren, und keiner hat gedacht, dass hier kommen Menschen. Das sind Menschen, die Probleme mit sich bringen. Menschen, die so einen Koloss nie gesehen haben. Menschen, die so ein Klima, vor allen Dingen im Januar, damals war tatsächlich in dieser Zeit gerade zufällig neblig, dunkel den ganzen Tag. Und die Leute natürlich haben einen regelrechten Schock gekriegt. Und schon hat der Meister mich freigestellt von der Arbeit. Das hat er sich dann schnell rumgesprochen, der Lorenzo, ne, und alle haben den Lorenzo geholt. Lorenzo, Lorenzo, und ich muss denen alles erklären.
Und wie werden die Arbeiter untergebracht?
In Wolfsburg entsteht eine eingezäunte Siedlung für italienische Arbeitskräfte. Ob das eine gute oder eine schlechte Sache war, darüber wird bis heute ziemlich debattiert vor Ort. Einerseits war da die Infrastruktur und die Wohnbedingungen, die waren super modern. Andererseits war es eben ein separiertes Gelände. Auf der Webseite des Bundesarchivs findet sich eine Ausgabe der Neuen Deutschen Wochenschau aus dieser Zeit. 1963 berichtet diese Wochenschau aus Wolfsburg, und zwar aus dieser Siedlung. Ich habe da mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Der Beitrag läuft da unter dem Titel D-Mark ist prima, und entsprechend selbstgefällig ist dann auch die Erzählhaltung der Wochenschau.
Um harte D-Mark zu verdienen, kamen in den vergangenen Jahren über 280.000 italienische Gastarbeiter in die Bundesrepublik. Die Mustersiedlung Kleinitalien in Wolfsburg ist die größte geschlossene italienische Siedlung nördlich des Brenner. Ein Stadtteil mit Wohnhäusern, Kantinen, mit einer Post, einem Krankenhaus und einem Gemeinschaftshaus für die Freizeit und für den Gottesdienst am Sonntag. Über 6.000 Italiener, für die ein festes Domizil und ein geregeltes Einkommen in der Heimat keine Selbstverständlichkeit waren, schicken von Wolfsburg monatlich 1 Million Mark an ihre Angehörigen.
Ich verdiene viel Moneta und gut leben.
Klima ist gut, Essen ist gut, alles ist gut.
Verdienen viel Geld, schicken nach Italien ungefähr 400 Mark im Monat.
Einmal im Jahr zieht es die Männer in ihre Heimatdörfer. Mit über 100 Sonderzügen der Bundesbahn, den Treni Speciali, reisten am Jahresende über 100.000 schwer bepackte Gastarbeiter als Urlauber oder als Rückkehrer nach Italien.
Haben die italienischen Medien damals eigentlich auch über die Situation italienischer Arbeitskräfte berichtet, zum Beispiel über Wolfsburg?
Ja, da war ich ganz interessiert und habe mal in der Datenbank des italienischen Filmarchivs ich es nachgeschaut. Und da habe ich eine Ausgabe der italienischen Kinowochenschau gefunden. Die lief fast zur selben Zeit wie die deutsche Wochenschau, verwendet sogar teilweise exakt die gleichen Bilder. Aber es gibt einen anderen Sprechertext und da lohnt sich auch mal reinzuhören. Ich übersetze das mal parallel.
Ci sono più di 6.000 operai italiani a Wolfsburg.
In dieser großen deutschen Autofabrik arbeiten mehr als 6.000 italienische Arbeiter. Sie sind alle Facharbeiter und verdienen recht gut, sodass sie jeden Monat etwas Geld nach Hause schicken können. Aber wie leben sie? Ihr Leben ist sicherlich nicht glanzvoll. Ehemänner in Wolfsburg scheinen sie nicht besonders zu schätzen. Deutsche Zeitungen schreiben, dass die Frauen sie viel sympathischer finden. Wenn man sie so gelangweilt auf der Straße oder in ihren Unterkünften sieht, glaubt man das nicht. Viele sind zu geschickten Köchen geworden. Man kann eben nicht immer nur von Bier, Sauerkraut und Kartoffeln leben. Einige spielen endlose Partien Karten, wieder andere trainieren den Twist. Mangels besserer Alternativen tanzen die Männer miteinander wie im Schulinternat.
Interessant. Also während die deutsche Wochenschau so gönnerhaft über die Verdienstmöglichkeiten berichtet, thematisiert die italienische das Leben abseits der Arbeit. Was da auf jeden Fall mitschwingt, ist der Umstand, dass die Männer fernab der Familien leben. Ihre Frauen, Kinder waren ja offenbar nicht mit in Deutschland.
Nein, in der Regel nicht. Viele kamen allein und das hatte dann auch direkte Auswirkungen auf die Emanzipation von Frauen, erzählte mir Edith Pichler.
Zunächst sind die Männer gekommen. Es gab so diese Phänomene, sogenannte Vedove Bianche, die weiße Witwen. Also die waren nicht Witwen, aber weil die Männer weg waren. Die kamen einmal im Jahr und dann sind die Bambini entstanden. Und es war auch ein Problem. Sie hatten dann in dieser Zeit hatten sie eine sehr wichtige Rolle in der Familie. Sie waren so diejenigen, die die Familie verwaltet haben und so weiter. Und das war natürlich ein Problem dann, als sie nach Deutschland kamen, weil diese Familienzusammenführung stattfand, wo sie wieder diese Hausfrau, diese Rolle als Hausfrau hatten.
Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte von Giovanni Pollice. Wir hatten darüber gesprochen, dass sein Vater 1960 durch die Hölle von Verona gehend nach Deutschland kam. Wie ergeht es ihm?
Er war einer dieser Familienväter, der Frau und beide Kinder zurücklassen muss. Von den Unterkunftsbedingungen wie in Wolfsburg kann Giovanni Pollices Vater nur träumen.
Wurde dann in Baracke untergebracht mit drei anderen, ohne fließendem Wasser, ohne sanitäre Anlagen und alles. Also die haben zu viert. Und das war dann schimmelig alles. Also ich erzähle das, weil mein Vater zum Glück fast 103 Jahre alt geworden. Da hat sich immer gefragt, dass er sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich so alt werden konnte. Ja, über das Leben, was er dann alles mitgemacht hat, wie er gelitten hat.
Und zu den sehr, sehr unangenehmen Erfahrungen zählen dann natürlich auch Diskriminierungen. Damals gibt es eine Reihe von Restaurants, Kneipen und Tanzcafés, so hieß das damals, mit Schildern wie Italiener unerwünscht und kein Zutritt für Italiener.
Das hat mein Vater immer wieder erzählt. Der Vater war ein einfacher Mensch und hat gearbeitet und nur für die Familie, hat Überstunden gemacht und alles. Aber als der 60 nach Deutschland kam, und es ist auch schon passiert, weil damals die Italiener, die zunehmend dann auch bei den Frauen gut ankamen, dann waren wirklich also da Eifersüchtigkeiten. Und auch dadurch bedingt, dass manche unschöne Sachen vorgekommen sind. Ja, also, und dann war einfach mal diesen so ein Stempel. Italiener haben nur Messer im Sack und Sizilianer, die kann man also dann einfach nicht trauen, denn die können dich, also solche Geschichten gab es ja.
Irgendwie klingt dieses Narrativ sehr bekannt, ne? Der Migrant, der schnell das Messer zückt.
Ja, ein Motiv, das sich von den angeblich schnell reizbaren, überemotional agierenden Italienern dann später auf türkische Männer übertrug und heute eben auf andere migrantische Communities. Das ist natürlich eine haltlose Gruppenzuschreibung, ohne hier negieren zu wollen, dass es Einzelfälle gab und gibt. Ich finde es aber schon interessant zu sehen, dass diese Erzählungen bereits vor 60, 70 Jahren existierten und damals aber eben Italiener betraf.
Was heute ja wohl kaum noch jemand so machen würde. Italienerinnen, Italiener, die gelten ja schon als ja die beliebtesten MigrantInnen in Deutschland.
Genau, Giovanni Pollice kämpft übrigens schon seit Jahrzehnten gegen Diskriminierung, gegen Rassismen, auch in der Arbeitswelt. Er war lange Vorsitzender der Gelben Hand, das ist ein gewerkschaftsnaher Verein. Wegen seines Mottos »Mach meinen Kumpel nicht an« ist er auch als Kumpelverein bekannt. Als Vorbild diente die SOS-Rassisme-Kampagne in Frankreich.
Wann ist Giovanni Polici denn nach Deutschland gekommen? Ursprünglich war ja nur sein Vater hier.
Ja, wie bei vielen anderen Familien ist der Plan, der Vater geht eine Zeit nach Deutschland und wenn es in Italien wirtschaftlich besser läuft, kehrt er zurück. Doch dazu kommt es dann nicht.
Dann hat er gemerkt, dass die Perspektive dann nicht gut waren in Italien und hat sich dann entschieden, die Familie nachkommen zu lassen. Wir sind dann 66 dann nachgekommen und meine Schwester und ich und meine Mutter, das war also schon ganz, ganz schlimm für mich. Ja, ich habe mich einerseits gefreut, meinen Vater zusammen mit meinem Vater zu sein, der hat mir gefällt. Ja, 6 Jahre, als er dann gegangen ist, war ich gerade 6 und einmal im Jahr ihn zu sehen, also das heißt, die Freude, die weilte aber nicht lange. Dann, ich habe dann gemerkt, nach 6, 8 Wochen war ich hier verzweifelt, weil ich hier die Sprache nicht gesprochen habe. Ich kannte auch niemanden, ich habe keine Freunde gehabt, ich konnte mich also nicht austauschen. Und dann habe ich gesagt, ich will wieder zurück.
Ich kann mir vorstellen, dass das für die Familie sehr belastend war. Ähnliche Situationen gab es sicher auch bei anderen. Wie hat er das überstanden?
Durch etwas, was auch heute noch hilft. Mitgefühl und Solidarität.
Ich habe Glück gehabt. Da war nämlich also ein Lehrer, der mich ganz unterstützt hat und hat sich Zeit genommen, auch nachmittags privat, ohne Geld, unentgeltlich. Und dem bin ich also heute noch dankbar, dass er mich stark unterstützt hat. Obwohl ich sicherer, weil diese Unsicherheit, die war ja ganz groß. Ich habe ja immer darunter gelitten, wenn ich gesehen habe, dass Mitschülerinnen und Schüler lachen. Ja, ich habe immer gedacht, die lachen über mich, obwohl das ja gar nicht der Fall war. Ne? Psychisch war ich also wirklich total unten. Und das hat sich dann langsam dann verbessert. Ich war eigentlich ein guter Schüler in Italien, aber das hat nicht gereicht für ein Studium bzw. für das Gymnasium, weil einfach mein Deutsch einfach schlecht war.
Giovanni Polici hat deshalb eine Berufsausbildung gemacht.
Im Betrieb, wo ich gearbeitet habe, das ist ein Betrieb aus der papierzeugenden Industrie mit damals 700 Beschäftigten. Anteil der Italiener waren 25%. Und die haben nur einfache Tätigkeiten gemacht, also die schlechteste bezahlte. Und das ist auch ein Grund gewesen, wo ich gesagt habe, warum? Die sind auch schon länger hier, die können auch was, die können auch gefördert werden. Diese Ungerechtigkeit, die ich da empfunden habe, ja, hat mich dazu bewegt zu sagen, jetzt muss ich mich da engagieren.
Und das war bei ihm dann die Gewerkschaft, bei der er später hauptberuflich gearbeitet hat.
Und wie haben die Gewerkschaften in den 50er und 60er Jahren auf dieses Anwerbeabkommen reagiert? Wie sind sie auf die neuen ArbeitnehmerInnen zugegangen?
Am Anfang war das eher zögerlich. Die ausländischen ArbeitnehmerInnen wurden als Bedrohung wahrgenommen. Das wurde auch bei der DGB-Tagung zu 70 Jahren Anwerbeabkommen ziemlich selbstkritisch angesprochen. Aber nach einer Weile sind es dann eben vor allem Betriebsräte, Vertrauensleute der Gewerkschaften in den Fabriken und Werkhallen, die sich um die Rechte der italienischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kümmern. Da gab es dann eine echte Kehrtwende. Lorenzo Annese, der ja der erste Italiener im Wolfsburger VW-Werk war, der wird später auch der erste ausländische Betriebsrat in einem deutschen Unternehmen, bevor das überhaupt gesetzlich erlaubt war.
Und wie ist es dazu gekommen? Wieder so ein kleiner Trick?
Na, eher eine Provokation, würde ich sagen. So, die IG Metall stellte ihn zur Betriebsratswahl einfach auf, wohlwissend, dass das rechtlich nicht möglich ist.
65 waren Betriebsratswahlen. Da war auch nicht geregelt, dass Ausländer kandidieren durften. Wir durften wählen, aber nicht kandidieren. Und die IG Metall hat den gleich provoziert, hat mich auf die Liste gesetzt und der Wahlausschuss, nee, geht, Gespräch, VW, Betriebsrat und Behörde haben sie gesagt, jawohl, wir novellieren das neue Betriebsverfassungsgesetz in 2 Jahre und durfte ich auf der Liste bleiben. Und so bin ich 65 Betriebsratsmitglied. Wo der Wille ist, ist ein Weg, daran liegt das. Und die Probleme hat gegeben, wird es geben, muss nur der Wille da sein, die Probleme zu lösen.
Ein wunderbares Schlusswort für die erste Folge dieser Böll-Podcast-Reihe zu 70 Jahre deutsch-italienisches Anwerbeabkommen. Vielen Dank, Heiko, bis hierhin. Wir hören uns dann in der dritten Folge wieder, wenn es um die Frage geht, wie italienische Arbeitskräfte das deutsche Vita nach Deutschland gebracht haben und wie es heute mit der Arbeitsmigration aus Italien heraus aussieht. In Folge 2 spreche ich mit Łukasz Tomaszewski über Integration von GastarbeiterInnen zu Deutschen. Ihr findet diese und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung in der Podcast-App eurer Wahl. Kritik, Lob, Fragen? Gerne per Mail an podcast@böll.de. Das war eine Produktion des Audiokollektivs in Zusammenarbeit mit dem Pariser Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Emily Thumi. Tschüss und danke fürs Zuhören.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.